Ja, also damit wir aber nicht nur sozusagen in Westdeutschland bleiben, lese ich Ihnen mal so etwas ganz Unbekanntes vor. Ich bin nämlich auch drei Jahre lang öfter da drüben gewesen, im Osten, in der neuen Ostzone, in Sachsen zum Beispiel. Und da habe ich mehrere kleine Städte besucht, wo die Trinkwasserlieferung, die Abwasserentsorgung privatisiert worden ist. Und da lese ich Ihnen mal so ein ganz unbekanntes Kapitel vor, haben Sie wahrscheinlich noch nie was gehört von den Ortsnamen und so weiter, die hier vorkommen. Aber ein sehr aussagekräftiges, typisches Beispiel, wobei auch dazu kommt, Sachsen, ne, das war noch in der, also angefangen hat das in der Regierungszeit dieses Privatisierungsfundis des angeblichen Querdenkers, der Professor Wiesenkopf, der sehr lange Jahre Ministerpräsident von Sachsen war und der dieses eine, auch ganz konkretes Privatisierungsmodell, was ich jetzt hier mal kurz darstelle, auch persönlich befördert hat. 1994 kaufte er Investor mit dem Namen Vertriebs- und Konzessionsgesellschaft für Immobilien- und Fondsanlagen GmbH, abgekürzt VIA, mit Sitz in Dortmund, die Wasserleitungen, die Kanalisation und die Klärwerke des Zweckverbandes Weilrode-Arzberg. In ihm sind die ostelbischen Gemeinden, also Ostelbien, das liegt bei Torgau, an der Elbe, da hinten irgendwo. Ne? In ihm sind die ostelbischen Gemeinden Weilrode-Arzberg, Groß-Trieben-Zwetau, Torgau, Graditz und weitere kleine Ortsteile mit gegenwärtig 7.400 Einwohnern zusammengeschlossen. VIA hatte 1993 im Vorfeld des Vertrages die sächsische CDU mit 25.000 D-Mark gespendet. Biedenkopf, Intimus, Hans-Werner Schmöde, ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter der CDU, hatte als VIA-Vertriebsleiter das Projekt eingefädelt. Biedenkopf bildete in seiner Staatskanzlei eigens eine interministerielle Arbeitsgruppe, die in einjähriger Arbeit alle juristischen und finanziellen Fragen prüfte und das Projekt absegnete. Weil nach damaliger Rechtslage der Verkauf solcher Anlagen unzulässig war, hatte das Modellprojekt auch die Aufgabe, die Rechtslage zugunsten einer vollständigen Privatisierung zu verändern. Der jetzige Ministerpräsident Georg Milbrat hatte als damaliger Finanzminister den VIA-Vertrag kritisiert. So kann keine Privatisierung aussehen, sagte er. Doch dann beugte er sich. Wieder besseres Wissen finanziert er von der Wirtschaftspresse zum Ministerpräsidenten des Jahres 2004 gekürte die Konkursverschleppung auch heute noch aus der verschuldeten Staatskasse. Und das kam so. Juristischer Beistand kam von ganz oben. Rechtsanwalt Dr. Peter Paciorek, CDU-Abgeordneter und noch heute Umweltsprecher seiner Fraktion im Deutschen Bundestag, hat den Privatisierungsvertrag ausgearbeitet. Der Investor, verbunden mit RWE, sollte den Verband aus der Verschuldung führen und die Anlagen bis zum Jahre 2014 gegen Entgelt betreiben und modernisieren. Der Investor beauftragte verschiedene Tochterfirmen von RWE mit der Durchführung. Entgegen den Versprechungen wurden die Preise und Gebühren laufend erhöht. Trotzdem blieb der Verband überschuldet. Er konnte nach wenigen Jahren dem Investor die Betreiberentgelte nicht bezahlen. Eigentlich. Damit ist seitdem auch der Anlegerfonds pleite, den der Investor aufgelegt hatte, eigentlich. Die Regierung selbst sieht die Privatisierung seit 1997 als gescheitert an. Eigentlich. Aber das Projekt muss weiterlaufen. Der Konkurs wird nicht erklärt. Der Investor hatte 1993 den VIA Infrastrukturfonds Nummer 1 Weilrode-Arzberg aufgelegt und 20 Millionen Euro bei 441 Anlegern eingeworfen. Wir versprach ihnen bei einem Einsatz von 100.000 Euro während der 20 Jahre Laufzeit einen Rückfluss von 460.000 Euro. Die Rendite setzt sich zusammen aus Steuerabschreibungen, Gewinnausschüttungen und einer Leibrente, die 2014 über die Londoner Bank Barclays ausgezahlt werden soll. Via selbst kassiert eine Provision von 15%. Also es sind durchaus übliche Konditionen, die auch bei größeren PPP-Projekten Westdeutschlands üblich sind. Via kalkulierte für die 20 Jahre mit Einnahmen von 40 Millionen Euro aus dem Betreiberentgelt. Die Bürger Ostelbiens hätten über ihren Zweckverband folglich pro Jahr 2 Millionen zahlen müssen. Hätten sie dies schon ab dem ersten Vertragsjahr 1994 tun sollen, hätte ihnen auffallen können, dass das nicht geht. Denn die Einnahmen für Wasser und Abwasser betrugen damals jährlich nur etwa 1 Million Euro, also nur die Hälfte. Via und Staatsregierung konzipierten aber die Zahlung trickreich mit kleinen Raten am Anfang. Im ersten Jahr waren es 650.000 Euro, im letzten Jahr, 2014, sollten es 4 Millionen sein. Bald jedoch wurden diese Fondsentgelte höher als die Einnahmen, sodass der Zweckverband Kredite aufnehmen musste. Die Staatskanzlei setzte einen Zwangsverwalter ein. Ein rüstiger, frühpensionierter Westbürgermeister namens Bruno Heiler übernahm die Geschäftsführung des Zweckverbandes. Weil er noch andere Privatisierungsprojekte zu betreuen hatte, kam er während der 3 Jahre nur gelegentlich vorbei. Der in der Bevölkerung als Wunderheiler bezeichnete, konnte, selbst wenn er täglich gekommen wäre, an der defizitären Situation natürlich nichts ändern, außer dass er sie durch die Mitnahme, können Sie mal bitte etwas ruhiger sein, ja? Hallo? Ja? Außer dass er sie durch die Mitnahme eines Honorars von 375.000 Euro weiter verschlechtert. Nach dem Wunderheiler beauftragte die Staatsregierung einen anderen Wunderheiler, nämlich die Wirtschaftsprüfer von Preis, WaterhouseCoopers. Sie bestätigten jeweils auftragsgemäß, dass der Zweckverband überschuldet sei, Kredite aufnehmen müsse, staatliche Sanierungshilfe benötige und die Gebühren für die Bürger erhöht werden müssen. Die Landesregierung kann sich bei diesen Beratern darauf verlassen, dass ihre Gutachten sich im Interesse der Privatanleger orientieren. Dass die Anlage für die zudem weiter schrumpfende Zahl der Bewohner einfach zu groß gebaut wurde und dass die Einnahmen aus Wasser und Abwasser die Kosten nie decken können, diese einfache betriebswirtschaftliche Tatsache wird von den Beratern hochprofessionell verdeckt. 2004 spielte sich eine der wohl nur vorletzten Szenen in dieser realkapitalistischen Schmierenkomödie ab. In einem gerichtlichen Vergleich kaufte sich der Zweckverband mit 12,8 Millionen Euro aus dem Betreibervertrag mit dem Investor Via heraus. Die Staatsregierung brachte davon 11 Millionen auf, die sie als Konsolidierungshilfe bezeichnete, aber mit der Auflage verband, damit den Kaufpreis an den Investor zu begleichen. Der überschuldete Zweckverband musste für den Rest einen weiteren Kredit aufnehmen. Damit sind die Wasser- und Abwasseranlagen zurückgekauft und die bis 2014 anfallenden Betreiberentgelte im Voraus bezahlt. Das steht ja im Vertrag drin, darauf hat der Investor das Recht. Der Investor kann so den Anlegern wie versprochen bis 2014 Gewinne und Leibrente auszahlen. Damit ist der Privatisierungsvertrag aufgelöst, eigentlich, aber eigentlich doch nicht. Denn die Rendite der Anleger beruht zum großen Teil auf Verlustabschreibung. Dafür aber brauchen sie das Eigentum der Anlagen. Also wurde vom juristischen Dauerberater der sächsischen Staatsregierung, dem Gebührenpapst Professor Hans-Jörg Birk und seiner Stuttgarter Großkanzlei, ein sogenannter Auspachtungsvertrag entworfen. Danach überlassen die Ostelbier trotz des Rückkaufs ihre Anlagen bis zum Jahre 2014 dem Investor und pachten sie gleichzeitig zurück, obwohl sie ihn ja schon hören, haben sie ihn zurückgekauft. Welche absurden juristischen Verrenkungen sind nötig, um die Marktwirtschaftsleiche am Leben zu erhalten und die unternehmerischen Risiken staatlich aufzufangen. Ja, das ist so ein ganz unbekanntes, alltägliches, kleines Privatisierungsprojekt in Sachsen. Und daran erkennt man, dass selbst dann, wenn es allseitig als gescheitert betrachtet wird, trotzdem die Verträge so abgefasst sind, dass sie bis zum bitteren Ende durchgezogen werden. Und in der Zwischenzeit leert sich diese Region in Ostelbien von Menschen, weil die können jetzt vielfach, der Staat gibt zusätzliche Subventionen, damit der Konkurs nicht passieren muss und damit die Anleger befriedigt werden. Aber mit der Auflage, dass die Wasserpreise und die Abwassergebühren erhöht werden. Und da werden beispielsweise 50.000 Euro verlangt für einen Kanalanschluss für ein Haus, das nur 30.000 Euro wert ist. Und dann verkaufen die Leute ihr Haus und wandern ab. Die Bewohner werden noch weniger und denen muss man dann noch höhere Preise und Anschlussgebühren aufdrücken, damit überhaupt das Geld reinkommt. Ja, ne, das ist diese Abwärtsspirale, die bei solchen Projekten im Extremfall in Gang kommt.